Das schnelle Gehirn hat gelernt, sich zu strukturieren. Es hat Tempo zur Sprache gemacht. Doch was bleibt, wenn der Bildschirm schwarz wird? Wenn Design nicht mehr ablenkt, sondern Raum schafft. Dies ist die zweite Hälfte der Reise. Vom Reiz zum Rhythmus. Vom Chaos zur Klarheit. Du hörst Neuroklar, einen Podcast für Menschen, die mehr spüren als sagen können. Für alle, die lieber nachdenken als mitbrüllen. Und für alle, die in Medien mehr sehen als nur Unterhaltung. Hier geht's um Gedanken zu Spielen, Medien und Design. Aus neurodiverser Sicht. Was fesselt? Was irritiert? Wann wirkt etwas logisch? Und wann nicht mehr? Authentisch, offen, nachdenklich. Kein Mainstream, kein Geschrei. Nur Klartext. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Neuroklar. Es ist wieder still. Nur das Summen der Geräte, das Atmen der Systeme, ein leises Blinken in der Dunkelheit. Das schnelle Gehirn ist zurück, doch etwas hat sich verändert. Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie Reiz und Struktur einander jagen, sich verstärken und sich verlieren. Wir haben verstanden, dass Medien keine Feinde sind, sondern Spiegel. Und dass Feedback die Sprache ist, in der Bewusstsein mit Technik spricht. Jetzt beginnt der zweite Teil. Diesmal geht's nicht ums Reagieren, sondern ums Gestalten. Was passiert, wenn Klarheit auf Verantwortung trifft? Wenn das schnelle Gehirn lernt, nicht nur Systeme zu verstehen, sondern sie selbst baut. Dies ist kein Nachspiel, sondern ein Perspektivwechsel. Vom Bildschirm zum Entwurf, vom Nutzer zum Gestalter, vom Reiz zur Resonanz. Wie lässt sich Design so denken, dass es neurodivergente Wahrnehmung nicht ausschließt, sondern integriert? Wie kann Technik Raum für Empfindlichkeit schaffen, statt sie zu überdecken? Wie kann Struktur helfen, ohne zu fesseln? Vielleicht lautet die Leitfrage dieses zweiten Teils: Wie gestaltet man Klarheit, ohne das Chaos zu verlieren, aus dem es eben entsteht? Denn das schnelle Gehirn braucht beides: Struktur und Bewegung, Ordnung und Freiheit. Und genau dort, im Zwischenraum von Fokus und Fluss, beginnt das, was wir eben Denken nennen. Kapitel 4: Design als Spiegel. Es ist wieder Nacht im Labor. Das Licht der Monitore ist weicher geworden, nicht mehr grell. Ein Cursor blinkt wie ein Puls. Die Geräte schlafen nie, aber sie atmen, langsam und gleichmäßig. Das schnelle Gehirn beobachtet. Diesmal eben nicht, um zu reagieren, sondern um zu verstehen. Die Welt, denkt es, ist wie eine Bühne. Und Design ist eben die Choreografie, die bestimmt, wie sich Wahrnehmung darin bewegt. Was, wenn jedes Interface nicht nur Werkzeuge anbietet, sondern Erzählungen über Aufmerksamkeit? Wenn jede Farbe, jede Linie, jede Verzögerung eine Haltung gegenüber dem menschlichen Nervensystem ausdrückt? Der erste Gedanke: Design ist kein Ornament, es ist ein Spiegel des Bewusstseins. Eine Linie kann drängen oder einladen. Ein Abstand kann Vertrauen oder Distanz schaffen. Ein Ton kann Sicherheit oder Dringlichkeit auslösen. Das schnelle Gehirn spürt diese Mikrosignale sofort. Es liest zwischen den Linien, hört Bedeutung in der Stille zwischen zwei Klängen. Wo andere Interface sagen, hört es Sprache. Wo andere Ordnung sehen, spürt es Rhythmus. Dieser sensitive Bereich ist keine Schwäche, sondern eine andere Form von Intelligenz. Sie erkennt eben Muster dort, wo andere Zufall sehen. Doch diese hat eben einen Preis. Reize, die nicht atmen, werden eben schnell zu laut. Das Labor der Aufmerksamkeit. Im stillen Raum arbeitet eine Designerin. Sie hat ADHS und sie kennt ihren Rhythmus. Ich kann mich nicht zwingen, linear zu denken, sagt sie. Aber ich kann Strukturen bauen, die mit meinem Tempo fließen. Vor ihr liegt ein Projekt, eine Benutzeroberfläche, die atmet. Nicht metaphorisch, sondern eben spürbar. Wenn sie klickt, pulsiert der Hintergrund leicht. Wenn sie kurz innehält, wird das Licht wärmer und leiser. Das System reagiert auf ihren Rhythmus, nicht sie auf den Rhythmus des Systems. Was entsteht, ist eine Form von Koregulation, ein digitales Gegenüber, das sich anpasst, statt eben Aufmerksamkeit zu erzwingen. Die Forschung nennt solche Ansätze neuroergonomisches Design. Digitale Umgebungen, die auf kognitive Belastung reagieren und Vorhersagbarkeit als Ressource nutzen. Arbeiten wie von Aureo und Soraes von 2021 zeigen, dass rhythmische, konsistente Rückmeldungen und bewusst gesetzte Pausen den präfrontalen Kortex entlasten können. Nicht, weil Dopamin magisch gezähmt würde, sondern weil die Vorhersagbarkeit die interne Modellbindung erleichtert. Die Designerin notiert, kein Gamification-Feuerwerk, stattdessen klare Konturen, weiche Übergänge, ein Feedback-Takt, der mit Atmung kompatibel ist. Später in einer Ausstellung hängt ihr Werk. Kein Gemälde, keine Skulptur, ein Interface als Installation. Raum 1. Social Media, ein blinkendes Netz aus Lichtpunkten. Jeder Klick erzeugt ein Echo. Jede Reaktion eine neue Welle. Die Wand pulsiert, die Decke schimmert. Es ist schön, ja geradezu hypnotisch oder unruhig. Raum 2, ihr Interface. Fast still, ein einziger Bildschirm, eine Linie, die sanft pulsiert. Wenn jemand klickt, reagiert das System, aber eben mit Verzögerung. 2 Sekunden Pause. Nichts geschieht sofort. Viele Besucher drehen irritiert ab. Doch wer bleibt, merkt, dass die Wahrnehmung sich verschiebt. Denn das Gehirn beginnt, den eigenen Takt wiederzufinden. Die Atemtiefe nimmt zu. Die Augen springen weniger. Die Schultern sinken herab. Das ist die Umkehr der Belohnungslogik. Eine bewusste Abkehr von Mustern. Aktion gleich sofortige Bestätigung. In der Verhaltenspsychologie spricht man hier von Reduktion variabler Verstärkung. Dies ist gedacht, um Erwartungsspitzen abzufangen bzw. zu glätten. Ein System sozusagen, das Verzögerung einbaut, trainiert ebenfalls Selbstregulation statt Situationsstress. Die Beobachtung passt zur Literatur. Deckers et al. Von 2022 beschreiben das strukturierte, vorhersehbare Mediennutzung bei Jugendlichen mit ADHS Überforderung senken kann. Nicht Entzug ist der Hebel, sondern der Rhythmus und Grenzen. Der aktuelle Forschungsstand, kurz und alltagstauglich. Vorhersagbarkeit hilft. Konsistente, verständliche Rückmeldungen senken kognitive Last. Unregelmäßig zufällige Reize erhöhen die Erwartungsspannung. Struktur vor Quantität. Nicht die Dauer, sondern die Art der Nutzung macht den Unterschied, siehe Deckers von 2022. Selbstwirksamkeit schützt. Das Gefühl, einen Einfluss zu haben, dämpft exzessive Nutzung, siehe Thoma von 2022. Korrelation ungleich Kausalität. Höhere Internetnutzung korreliert mit ADHS-Symptomen. Die Richtung ist bislang unklar. Augner von 2023. Neuroergonomie lohnt. Klare Kontraste, reduzierte Geräusche, rhythmische Pausen. Kleine Designentscheidungen, aber große Wirkung. De Aureo und Soares von 2021. Diese Punkte sind kein Rezept, aber eben eine belastbare Orientierung. Mikroentscheidung und Makrowirkung. Ein Interface besteht aus 1000 Mikroentscheidungen. Wie schnell darf ein Tooltip erscheinen? Wie sanft beschleunigt eine Animation? Wie bündelt man Benachrichtigungen, damit sie nicht wie ein Hagel, sondern wie leicht der Regen fallen? Für das schnelle Gehirn sind diese Details keine Kosmetik, sondern eben das Entscheidende. Feedback-Latenz. Millisekunden bestimmen darüber, ob Interaktion fließend oder ruckartig wird. Informationsdichte. Ein Schritt weniger im Menü kann 10 mentale Schritte sparen. Vorhersehbare Übergänge. Mikroanimationen führen den Blick, statt ihn eben zu fesseln. Merke, gutes Design schreit nicht, es nickt. Es sagt, ich habe dich verstanden. Ethik der Gestaltung. Jedes Interface ist ein Eingriff, sagt die Forscherin aus Teil 1. Wir wissen genug über kognitive Systeme, um zu verstehen, dass Design eben eine Macht hat. Das schnelle Gehirn ist ein empfindlicher Sensor. Wenn die Gestaltung zu laut ist, wird es eben überflutet. Wenn sie zu starr ist, verliert es eben Resonanz. Dazwischen liegt Ethik, nicht als Moralkeule, sondern als Haltung der Achtsamkeit. Die Frage lautet, wie gestalten wir für Nervensysteme, nicht nur für Metriken? Eine Schriftgröße kann beruhigen. Ein Schatten kann Sicherheit erzeugen. Eine Verzögerung kann Autonomie zurückgeben. Aber genau derselbe Mechanismus, der Aufmerksamkeit lenkt, kann eben auch fesseln. Diese Grenze ist fast unsichtbar, aber eben spürbar und zuallererst für das schnelle Gehirn. Design, das Empathie vergisst, wird Manipulation. Design, das zuhört, wird eben Fürsorge. Der Mensch als System. Das schnelle Gehirn erkennt in Systemen sich selbst. Es liest Code wie eine Sprache. Struktur wie Intention. In der Kognitionsforschung spricht man von Resonanzkognition, dem Wiederfinden innerer Muster in äußerer Ordnung. Deshalb reagieren neurodivergente Menschen so stark auf Ästhetik. Farben, Klänge, Bewegungen sind keine Nebensache. Sie sind Kommunikationskanäle. Ein roter Punkt ist nicht nur rot. Er ist Gegenwart, Warnung, Energie. Ein sanfter Verlauf ist kein Stilmittel, sondern eine Einladung. Eine Art Landebahn für Blicke und Gedanken. Wer Gestaltung dieser Kanäle ernst nimmt, lässt Inklusion entstehen. Nicht nur durch Reduktion, sondern durch Resonanz. Ich passe mich deinem Takt an, ohne dir meinen aufzuzwingen. Kapitel 5: Entscheidung und Konsequenz. Es gibt Momente, in denen das schnelle Gehirn innehält. Nicht, weil es Ruhe sucht, sondern weil es spürt, dass etwas ansteht. Eine Art innerer Richtungswechsel. Kaum sichtbar, aber eben entscheidend. Nach all den Schleifen aus Reiz, Rückmeldung und Struktur tritt eben jetzt eine neue Ebene hervor. Die Ebene der Entscheidung. Nicht im moralischen Sinn, sondern als kognitive Selbstlenkung. Das Gehirn hat verstanden, wie Systeme funktionieren. Nun muss es wählen, welches System es eben folgen will. Die Wahl zwischen Reiz und Resonanz. Früher war der Bildschirm Kompass. Er reagierte schneller, als das Bewusstsein folgen konnte. Doch jetzt spürt das schnelle Gehirn, dass Geschwindigkeit allein keine Richtung gibt. Die Frage wird still: Will ich Feedback oder eben Bedeutung? Vorteil: Diese Wahl ist keine einmalige, sondern wiederkehrend, minütlich, ja geradezu unbemerkt. Sie entscheidet aber darüber, ob Aufmerksamkeit frei bleibt oder eben gefangen wird. In der Kognitionspsychologie spricht man von Selbstregulation, also der Fähigkeit, Impulse zu lenken, ohne sie zu unterdrücken. Bei ADHS ist sie nicht defekt, sondern eben dynamisch, variabel, siehe Barclay von 2023. Das System kann stark steuern, wenn Motivation hoch ist, und verliert andersrum Kontrolle, wenn Reize unklar oder eben zu zahlreich sind. Deckers et al. Von 2022 zeigten, dass Menschen mit ADHS weniger Stress erleben, wenn die Medienzeit geplant und rhythmisch unterbrochen wird. Also nicht Entzug, sondern bewusste Strukturierung stabilisiert. Und somit lernt das schnelle Gehirn. Struktur ist kein Zwang. Sie ist der Takt. Mikroentscheidung. Der Klick. Ein Beispiel. Spät in der Nacht. Die Designerin aus Kapitel 4 sitzt wieder vor ihrem Interface. Eine neue Benachrichtigung blinkt auf. Der Impuls ist da, sofort zu klicken, um eben sofort zu wissen. Doch sie atmet. Einmal. Zweimal. Die Hand bleibt ruhig. Das Interface reagiert nicht sofort. Eine Verzögerung, aber eben bewusst eingebaut. Die 2 Sekunden, die folgen, fühlen sich zunächst an wie Stillstand, dann wie Kontrolle. Das ist der Moment, in dem Design zur Pädagogik wird. Es lehrt Geduld, nicht eben durch Verbot, sondern durch Rhythmus. Thoma et al. Von 2022 fanden, dass wahrgenommene Kontrolle über digitale Abläufe die Impulsivität messbar reduziert. Je stärker also das Gefühl von Selbstwirksamkeit, desto geringer die Stressreaktion im Belohnungssystem. Das Selbst als Designer. Entscheidung bedeutet hier nicht mehr reagieren, sondern eben gestalten. Das schnelle Gehirn erkennt, dass es sein eigener Interface-Architekt werden kann. Nun beginnt es, Routinen zu bauen. Timer mit Pausen, klare Start- und Endsignale, visuelle Strukturen für Aufgaben. Nicht um zur Disziplin zu zwingen, sondern um Denken sichtbar zu machen. Diese Methode entspricht kognitiver Externalisierung. Gedanken, Pläne, Prioritäten werden in die Umgebung ausgelagert, damit das Arbeitsgedächtnis entlastet wird. Siehe Hartmann und Ziegler von 2023. Für viele neurodivergente Menschen ist das kein Hilfsmittel, sondern eine Kulturtechnik. Man gestaltet die Welt eben so, dass sie das eigene Tempo hält. Ein Whiteboard wird zur Erweiterung des präfrontalen Kortex. Ein Kalendereintrag zur Verlängerung des Dopaminsystems. Die Theorie der Last. In der pädagogischen Psychologie nennt man das Cognitive Load Theory. Jedes System hat ein Arbeitsgedächtnis. Und wenn es überlastet wird, geht nicht die Information verloren, sondern Bedeutung. Das schnelle Gehirn trägt oft viel zu viel gleichzeitig. Reize, Optionen, Zwischentöne. Wenn Design diese Last verteilt, wird Lernen wieder möglich. Die Forscherin erklärt es so: Reduktion ist kein Mangel an Komplexität, sondern die Kunst, Raum für Denken zu lassen. Darum sind gute Interfaces eben wie gute Lehrer. Sie lassen Stille zu. Zwischen Kontrolle und Vertrauen. Doch Selbstgestaltung hat eben Grenzen. Ein System kann nur so stabil sein wie seine Fehlertoleranz. Im Neurodesign spricht man von Graceful Degradation. Systeme, die sanft ausfallen, statt abrupt zu brechen. Auch mentale Systeme brauchen diese Qualität. Das schnelle Gehirn darf Fehler machen, ohne dabei als Kontrollverlust diese zu erleben. Nur so bleibt eben Lernen möglich. Die Forscherin aus Teil 1 nennt das neuronale Kulanz. Ein Reiz zu viel muss eben keine Krise sein, wenn die Struktur dabei elastisch bleibt. Sie zeigt Messkurven, wie Stressmarker eben sinken, wenn Nutzer Systeme erleben, die Feedback in sanften Abstufungen geben, statt in harten Brüchen. Siehe Augner et al. Von 2023. Wir brauchen keine stillen Apps, sagt sie. Wir brauchen nachsichtige Systeme. Entscheidung im größeren Maßstab. Auch kulturell steht Design an dieser Schwelle. Über Jahre hinweg wurden Medien gebaut, um Aufmerksamkeit zu binden. Jetzt müssen sie lernen, diese eben wieder freizugeben. Behavioral Design wandelt sich. Von Triggern zu Begleitern. Von Manipulation zu Moderation. Das schnelle Gehirn ist darin kein Sonderfall, sondern eben Vorreiter. Es spürt zuerst, wann Systeme zu eng werden und wann Rückmeldung zu laut wird. Vielleicht, sagt die Forscherin, sind Menschen mit ADHS eben die Frühwarnsysteme einer überreizten Kultur. Stimmen der Entscheidung. Im Labor treffen sich die drei also nun wieder. Designerin, Forscherin und Spieler. Die Designerin sagt, ich kann mein Denken nicht verlangsamen, aber ich kann Räume entwerfen, die mitgehen. Die Forscherin nickt. Vielleicht ist Selbstregulation nichts, was man trainiert, sondern dass man eben gestaltet. Der Spieler lacht. Dann ist das Leben eben ein Level-Design. Stille. Und alle lächeln. An der Entscheidung merkt man, sie ist keine Einzeltat. Sie entsteht im Dialog zwischen System und Nutzer, zwischen Reiz und Bedeutung. Die Konsequenz. Aus Entscheidungen wachsen Muster. Wiederholte Wahl wird zur Gewohnheit. Gewohnheit wird zur Struktur. Das schnelle Gehirn beginnt, sich auf neue Weise zu erleben. Eben nicht als Opfer von Tempo, sondern als Komponist davon. Es erkennt, dass Kontrolle nicht im Vermeiden liegt, sondern im bewussten Zulassen. Manchmal bedeutet Selbststeuerung eben, den Impuls nicht zu bekämpfen, sondern ihn umzuleiten. Heißt also, vom Klick zur Handlung, vom Reiz zur Idee. Diese Transformation mag klein sein, aber sie verändert eben alles. Der Morgen danach. Ein neuer Tag. Die Sonne trifft den Schreibtisch, auf dem ein leises Gerät ruht. Keine Benachrichtigungen, nur ein Timer. 45 Minuten Fokus. 15 Minuten Pause. Das schnelle Gehirn arbeitet. Nicht gezähmt, aber eben begleitet. Es hat gelernt, dass Bewusstsein nicht darin besteht, alles zu kontrollieren, sondern eben zu wählen, wohin die Energie fließen darf. Und in dieser Wahl, in diesem bewussten Atmen zwischen zwei Reizen, liegt dann die eigentliche Freiheit. Also Fazit Kapitel 5. Entscheidung ist kein Ende. Sie ist ein Muster, eine wiederholte Geste des Bewusstseins. Das schnelle Gehirn hat also gelernt, dass Struktur Freiheit nicht begrenzt, sondern eben ermöglicht. Es wird nicht leiser, aber eben klarer, nicht langsamer, aber bewusster. In einer Welt, die ständig Feedback gibt, wird die größte Entscheidung vielleicht diese sein. Nicht jedes Signal braucht Antwort. Manchmal reicht einfach nur Wahrnehmung. Kapitel 6. Nachhall. Es ist still geworden. Kein Cursor blinkt, kein Gerät summt. Nur das Nachleuchten der Gedanken, die sich über zwei Teile hinweg bewegt haben. Vom Reiz zur Struktur und von der Struktur zur Entscheidung. Das schnelle Gehirn sitzt nicht mehr bloß vorm Bildschirm, sondern ist eben mitten in dieser Welt. Und diese Welt ist wiederum kein Interface mehr, sondern ein Raum. Rau, unscharf, aber eben echt. Der Moment danach. Nach jeder Erkenntnis kommt eine Pause. Ein Luftholen, bevor der nächste Gedanke beginnt. Diese Pause wiederum ist kein Leerlauf. Sie ist Integration. Neurowissenschaftlich gesehen verschiebt sich die Aktivität jetzt vom präfrontalen Kortex zum Default Mode Network. Jedem Netzwerk, das für Selbstreflexion, Erinnerung und Sinnbild zuständig ist. Hier sortiert das Gehirn, was zuvor nur reagierte. Hier entsteht Bedeutung. Wallace et al. Von 2023 beschreiben, dass Menschen mit ADHS in Phasen niedriger Reizdichte eine erhöhte Aktivität genau in diesem Netzwerk zeigen. Das schnelle Gehirn nutzt diese Stille eben anders. Nicht als Abwesenheit, sondern als Möglichkeit, Muster neu zu verknüpfen. Denken als Design. Wenn Teil 1 vom Spiel handelte und Teil 2 von Struktur, dann geht es jetzt um Haltung. Design ist nicht mehr Werkzeug, sondern eben Denkform. Die Designerin aus dem Labor hat ihre eigene Software geschlossen. Stattdessen zeichnet sie Linien auf Papier. Ungleichmäßig, atmend, ja fast meditativ. Jede Linie ist eine Entscheidung. Jeder Abstand eine Frage an die Wahrnehmung. Sie sagt, ich glaube, Gestaltung beginnt dort, wo ich meinem Gehirn zuhöre, statt es zu steuern. Das schnelle Gehirn erkennt also, auch Denken ist Design. Es formt Strukturen, um sich selbst eben zu verstehen. Und jede Idee ist ein Interface zwischen innen und außen. Die Forscherin über Resonanz. Die Forscherin steht an einem Whiteboard. Darauf Diagramme, Dopaminzyklen, Reaktionszeiten und Aktivitätsmuster. Sie hält kurz inne. Wir haben lange versucht, Aufmerksamkeit zu messen, sagt sie. Aber vielleicht sollten wir anfangen, Zuwendung zu verstehen. Sie wischt das Diagramm weg und schreibt ein neues Wort. Resonanz. Resonanz ist kein Gleichklang, sondern Beziehung. Ein System schwingt nicht in sich, weil es identisch ist, sondern weil es sich berühren lässt. Design, sagt sie, kann Resonanz ermöglichen, wenn Form, Rhythmus und Reiz im selben Takt atmen wie der Mensch. Und so entsteht wiederum Ruhe im System. Das ist kein Luxus, sondern eben Neurowissenschaft. Vorhersagbarkeit senkt Stress. Rhythmus stabilisiert Aufmerksamkeitsnetzwerke. Emotionale Kohärenz fördert eben Integration. Die Stimme des Spielers. Der Spieler sitzt wieder an seinem Schreibtisch. Der Monitor ist dunkel. Die Tastatur unbeleuchtet. Ich dachte früher immer, ich brauche Spiele, um zu funktionieren, sagt er leise. Aber vielleicht brauche ich eben nur Feedback, das mich versteht. Er meint damit nicht Lob oder Punkte. Er meint Klarheit. Eine Welt, in der eben jede Handlung Bedeutung hat. Aus seiner Erzählung heraus findet er diese jetzt manchmal nicht mehr auf dem Bildschirm, sondern im Alltag, in Gesprächen, in Designentscheidungen, im Moment, bevor eine Antwort entsteht. Ich bin nicht unkonzentriert, sagt er. Ich bin auf der Suche nach Resonanz. Das Gehirn als Garten. Man könnte sagen, das schnelle Gehirn ist ein Garten voller Wachstum. Kein gerader Pfad, sondern ein Gewebe aus Wegen, die sich eben kreuzen, verlieren und wiederfinden. Medien, Strukturen und Rituale sind die Werkzeuge zum Gärtnern, nicht zum Formen, sondern eben um zu pflegen. Ein System kann lernen, wann es Stille braucht, wann Struktur und wann eben Chaos. Diese Fähigkeit nennt man metakognitive Flexibilität. Die Einsicht, dass Denken selbst gestaltet werden kann. Und wer diese übt, baut keine Mauern, sondern ebnet eben Wege. Wissenschaft und Wirklichkeit. In der Forschung wird ADHS oft als Defizit beschrieben. Ein Mangel an Kontrolle, an Dopamin und an Filterung. Doch die neuesten Modelle von McDonald 2024, auch theoretische Arbeiten wie Mararis von 2025, sprechen von kognitiver Diversität. Einem Spektrum neuraler Strategien, die unterschiedlich nicht schlechter sind. Das schnelle Gehirn ist eine Variante der Aufmerksamkeit, die stärker auf Veränderungen reagiert und dafür sensibler bei Mustern bleibt. Die Sensibilität ist Ressource in Design, Kunst, Forschung und Empathie. Die Forscherin sagt, vielleicht sollten wir Störungen nur dort sagen, wo eben kein Verständnis existiert. Die Ethik der Klarheit. Nach all den Kapiteln bleibt eine einfache Frage. Wie gestalten wir die Welt, wenn wir wissen, dass Wahrnehmung verschieden ist? Designethik bedeutet dann nicht, alles gleich zu machen, sondern eben alles lesbar. Eine Farbe, die nicht blendet. Ein Ton, der nicht abschreckt. Ein Text, der Pausen lässt. Kleine Dinge, aber große Wirkung. De Aurio und Soares von 2021, die man als Micro-Empathic Design zusammenfassen könnte. Gestaltung, die Wahrnehmung nicht fordert, sondern eben begleitet. Ein Prinzip, das sich auf die Gesellschaft übertragen lässt. Klarheit als Fürsorge. Die Gesellschaft als Interface. Auch unsere Gesellschaft ist ein Interface. Eine Oberfläche aus Symbolen, Gesten und Reaktionen. Wir klicken, wischen, sprechen und posten. Und jede Handlung erwartet Feedback. Doch das schnelle Gehirn spürt, dass echte Resonanz langsamer ist, dass Bedeutung eben Zeit braucht. Vielleicht steht unsere Kultur am selben Punkt wie das Gehirn im Labor. Sie hat gelernt, schnell zu reagieren, aber eben nicht immer zu verstehen. Wenn wir Design neu denken, lernen wir vielleicht, Gesellschaft neu zu gestalten. Langsamer, bewusster und damit eben resonanter. Der stille Schluss. Später Abend, der Raum ist dunkel. Auf dem Tisch liegt Papier und darauf Notizen, Linien und Gedanken. Das schnelle Gehirn blickt darauf und zum allerersten Mal sieht es keine Überforderung mehr, sondern Struktur, die sich eben bewegt. Klarheit ist kein Zustand, sondern eben ein Rhythmus. Vielleicht war das die ganze Zeit die Botschaft, dass Denken eben nicht schneller werden muss, sondern vollständiger. Wenn Teil 1 das Spiel war und Teil 2 das Design, dann ist dies nun der Nachhall. Das Bewusstsein, dass eben beides verbunden bleibt. Reiz und Struktur. Chaos und Klarheit. Tempo und Stille. Das schnelle Gehirn ist kein Widerspruch, sondern ein System in Bewegung. Ein Resonanzraum zwischen Welt und Wahrnehmung. Ordnung ist eben keine Grenze. Sie ist eine Einladung. Schluss und Hinweis. Dieses Skript verbindet erzählerische Reflexion mit Erkenntnissen der Neuro- und Medienforschung. Siehe Deckers, Thoma, Augner, Aureo und Soares, Wallace, MacDonald und Marais. Alle beschriebenen Zusammenhänge sind korrelativ, keine klinischen Diagnosen. Das schnelle Gehirn ist eine poetische Metapher für neurodivergente Wahrnehmung, insbesondere ADHS-assoziierte Aufmerksamkeitsmuster. Dies ersetzt keinesfalls eine medizinische oder therapeutische Beratung. Jede Person erlebt Wahrnehmung individuell. Gestaltung kann sie nicht normieren, eben nur verstehen. Ich danke euch, dass ihr auch diesmal mit auf der Reise wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören und mitzudenken. Und wie immer gilt, dies ist nicht das Ende. Es ist eben ein Kapitel und die nächste Geschichte wartet schon. Und wer Lust hat, kann gerne einen Kommentar hinterlassen. Bis dahin, euer Neuroklar.